Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Zu Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte vorlesen, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Vorab sei gesagt, dass die beiden handelnden Personen zwar gleichen Geschlechtes sind, aber ein durchaus ähnliches Verhalten sicherlich übertragbar ist. Nun aber zu der Geschichte. Zwei ältere Damen fahren in einem großen Auto durch ihre Stadt. Nach einiger Zeit kommen sie zu einer Ampelkreuzung. Die Ampel steht auf Rot, aber die Fahrerin des Wagens fährt einfach durch. Ich muss mich geirrt haben, denkt die Beifahrerin, denn sie hätte schwören können, dass die Ampel auf Rot stand. Nach ein paar Minuten kommen sie an eine weitere Kreuzung und wieder fahren sie ohne anzuhalten weiter. Die Frau auf dem Beifahrersitz wird allmählich nervös und sie beschließt, bei der nächsten Kreuzung nun ganz genau aufzupassen. Auch die folgende Ampel ist rot und sie fahren erneut durch. Entsetzt ruft nun die schweißgebadete Frau: Mildred, hast du nicht gemerkt, dass wir über drei rote Ampeln gefahren sind? Du hättest uns umbringen können. Mildred sieht ihre Freundin mit großen Augen an und antwortet: Du meine Güte, ich sitze ja am Steuer. Eine Geschichte, die das Leben schrieb. Aber wissen wir immer so genau, wer am Steuer unseres Lebens sitzt? Sind wir Fahrer oder Beifahrer? Kennen wir unsere Fahrstrecke und ihre Eigenheiten? Haben wir Schweißperlen auf der Stirn und verkrampfen uns, weil die Fahrt an Geschwindigkeit und unkalkulierbaren Ereignissen mächtig angezogen hat? Und sind wir hin und wieder dann doch überrascht, dass es oft so ganz anders ist, als wir meinen? Heute Morgen haben wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wer unser Leben führt und wer unser Leben in seinen Händen hält. Wir sind eingeladen von Gott, unserem himmlischen Vater. Wir dürfen Abba, lieber Vater, sagen, und wir sind nicht nur eingeladen, nein, dieser Vater wartet auf uns. Er wartet auf dich und er wartet auf mich. Er wartet mit seinen liebenden und ausgebreiteten Vaterarmen. Er wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass wir ihm unser vollstes Vertrauen schenken. Er möchte unser Leben lenken und leiten, damit wir ohne Angst auf der Fahrt durchs Leben Platz nehmen. Heute Morgen können wir dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der unser Vater sein möchte, begegnen. Er lädt uns ein, auf ihn zu hören, ihn in uns wirken zu lassen und ihn anzubeten. Es wäre wirklich schön, wenn wir diesem Vater ohne äußere Störung heute Morgen begegnen könnten. Das heißt, vielleicht ist es möglich, dass in diesem Gottesdienst mal kein Handy klingelt. Gönnen wir uns also 90 Minuten, die unser Leben verändern können. Nun wollen wir gemeinsam singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir singen die angezeigten Strophen. beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, es tut so gut, heute Morgen vor dir zu stehen, dir alles abzugeben, was in den vergangenen Tagen so gewesen ist und was uns beschäftigt hat. Herr, lass uns im Geist vor dir auf die Knie gehen, bringe du unsere Herzen zur Ruhe und lass uns auf deine Stimme hören. Wir suchen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann, und wünschen uns so sehr, tief versöhnt und in Harmonie mit dir und unseren Mitmenschen zu leben. Und im tiefsten Inneren unseres Herzens wissen wir, dass nur du unseren Mangel ausfüllen kannst. So bitten wir dich, dass du unsere Herzen heute Morgen erreichst. Da, wo ein jeder von uns jetzt gerade steht, lass uns bei dir die Ruhe finden, die wir so sehnlich suchen. Danke, dass du auch unser Vater bist, dem wir alles sagen dürfen, was uns bewegt. Herr, du kennst unsere Ängste, Sehnsüchte und Wünsche, aber auch unsere Schuld, die wir mit uns tragen. Du möchtest, dass wir unter dem Kreuz alles ablegen, was uns belastet, da dein Sohn für uns alle Lasten bereits getragen hat. Herr, diese Liebe, die du uns damit erwiesen hast, können wir oft in seinen Ausmaßen nicht begreifen. Aber wir dürfen sie annehmen und wir dürfen uns darüber freuen. Großer Gott, du hast uns aber auch als deine Kinder zur Hoffnung berufen, zur Hoffnung für die Menschen um uns herum. Lass uns deinen Willen erkennen, mutig und kreativ sein, die frohe Botschaft zu verkünden. Gib, dass wir trotz persönlicher Begrenzungen und Fehlschläge nicht mutlos werden, sondern uns von deinem Heiligen Geist bevollmächtigen lassen. Vater, nun gehe mit uns in die neue Woche und halte deine segnenden Hände über uns. Vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte fassen, die du uns gegeben hast. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir nehmen wieder Platz. Die leeren Stühle heute Morgen zeigen uns, dass immer noch Schulferien sind und viele Familien noch unterwegs. Wir freuen uns aber umso mehr für alle, die heute Morgen hier sind und die ihren Urlaub schon hinter sich haben und gesund wieder in Dortmund angekommen sind. Die Veranstaltungen der nächsten Woche sind noch ziemlich reduziert. Wesentliche Ereignisse finden wir auf dem Gemeindemanuskript, aber auf einige Veranstaltungen möchte ich nochmal im Besonderen hinweisen. Ich hatte eben gesagt, dass Gott uns heute Morgen einlädt. Aber am 3. September sind wir auch die, die einladen, und zwar zu dem Oststadt in Harmonie-Ereignis. Diese Veranstaltung wird von unserer Gemeinde ausgerichtet. Und es wurden nochmal neue Flyer gedruckt, diese gelben Blätter, zeig mal. Und diese Flyer werden jetzt in den nächsten Tagen hier in Körne verteilt an unsere Nachbarn mit der Einladung, zu uns zu kommen von 14 bis 18 Uhr. Es wird ein reichhaltiges Programm geben und wir sind wirklich Gastgeber und darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommt als unsere Gemeinde und Gastgeber mit sein werdet. Am 4. September um 10 Uhr ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Das ist ja der letzte Ferientag und dort haben wir einen sogenannten Schulanfangsgottesdienst, wo die Erstklässler mit ihren Familien ganz besonders eingeladen sind. Das Thema lautet Versprochen. Und wer dann noch weiter Lust auf Gemeinde hat oder Menschen, der ist im Anschluss in den offenen Garten mit Grillen eingeladen. Ab 17 Uhr findet er bei Familie Lanske statt. Dann möchte Stefan von Dewitz noch etwas sagen, und zwar zum 10. September.
Wir fahren nach Marburg, das Seniorentag. Ich habe jetzt nur ganz paar Anmeldungen bekommen. Da möchte ich mal darum bitten, dass wer mit möchte, das rechtzeitig sagt, dass wir Fahrgemeinschaften organisieren können, damit eben auch möglichst viele daran teilnehmen können. Ich habe mir sagen lassen, dass früher zum Seniorentag von Dortmund aus ganze Busladungen gefahren sind mit 20, 30 Leuten. Davon sehe ich jetzt im Moment noch gar nicht so viel und da möchte ich noch Mut machen. Ein anderes, was hier nicht draufsteht, ist am 15. September. Da haben wir hier zu Gast im Haus die Daniela Kurz, die ist also Senioren- und Frauenbeauftragte vom Bund in Witten, die hier einen Abend hält, Thema Hilfe, meine Eltern werden älter. Das fällt zwar auch so in meinen Bereich Generation Plus. Kriegen wir es irgendwie weg? Oder mache ich was falsch? So, okay. Und da wollen, das ist praktisch so Auftakt für eine Themenreihe, so bis zum Ende des Jahres, wo wir einfach uns über Themen austauschen wollen, die ja Menschen in der Lebensmitte, sagen wir so um die 50 plus, beschäftigen. Das geht natürlich mit den Eltern los, die man ja auch hat, die dann irgendwann wackelig werden. Das geht hinein in das Thema, was ich Ehe, Beruf, was passiert mit mir und so weiter. Da wollen wir ein paar Themen draus machen und das so einmal im Monat hier so etwa monatsmittig verhandeln. Termine habe ich noch keine, aber den Donnerstag haben wir schon mal gesetzt, den 15. September. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ein Kabarettist hat es mir so oft einen Punkt gebracht, die erste Hälfte meines Lebens haben mir die Kinder ruiniert, die zweite meine Eltern. Bei Satire ist immer ein bisschen ein Körnchen dran. Und wenn das zweite nicht eintritt, wollen wir uns diesen Abend mal gönnen. Wird ein Café Kuh sein, nettes Ambiente, Fingerfood, Glas Wein dabei und ein Auftragreferat und dann aber eben auch gute Gespräche, Kennenlernen, Austausch. Ich möchte wirklich die bitten, zu kommen, die das wirklich gerade erleben, die wirklich Eltern haben, um die sich kümmern oder das gerade hinter sich haben, weil wir wollen nicht nur die haben, die das mal vor sich haben, sondern auch die zusammenbringen, die das gerade eben erlebt haben. Ich freue mich sehr drauf.
So, wir singen noch einmal gemeinsam und sammeln dabei die Kollekte ein. Danach werden wir dann eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises haben. Ohne Gott in die Dunkelheit. Thank you.
Ja, jetzt wollen wir vor der Predigt ein bisschen anbeten. Wir können jetzt dazu aufstehen oder ihr kennt mich, ich sehe das ganze Loch. Wer sitzen möchte und will einfach überlegen, darf das auch. Wir kennen alle den Begriff Vater, aber wir haben wahrscheinlich sehr verschiedene Vorstellungen, was das ist. In den Liedern heute geht es über verschiedene Facetten vom Vater. Lassen wir darüber singen und überlegen, was Gott ist und wie er zu uns als Vater verhält.
bin Leben und Sinn, ich bin der ich bin. Thank you. singe dir ein liebes Lied. Dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, das wahre Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz da.
Der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihm meinen Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest.
Danke, Gott, dass du unser Vater bist. Jeder von uns steht wahrscheinlich in einer verschiedenen Beziehung zu dir. Einer, der gerade auf der Flucht ist. Einer, der überlegt, ob er zurückkommen will. Und noch andere, die schon längst zurückgekommen sind. Ich bitte, dass du uns begegnest, egal wo wir stehen. Dass du uns zu dir ziehst. Danke, dass du ein liebender, vergebender Vater bist. Und du hast nur unser Bestes vor. Hilf uns, dir zu vertrauen. Gib uns Gnade. Und lass uns einfach aufhören, gegen dich zu kämpfen und lernen, deine Liebe, deine Vergebung und dein Wesen zu genießen.
Thank you.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns in die Anbetung hineingenommen habt und zum Vater geführt. Und um diesen Vater geht es auch in der Predigt von heute Morgen. Und ihr habt es gelesen, vielleicht ein langer Text, Römer 8, 1 bis 17. Vielleicht war er schon erschrocken, liest er den jetzt vor. Nein, er tut es nicht. Aber ich werde doch in der Predigt immer wieder auf den Text zurückkehren. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ihr den aufgeschlagen auf dem Schoß behaltet. Am Ende dieses Abschnittes geht es um den Vater. Aber, lieber Vater, das war auch Eingangswort von Tabea in diesem Gottesdienst. Darum geht es, diesem Vater zu begegnen, den wir unseren liebenden Vater nennen dürfen. Paulus hat darüber offensichtlich viel nachgedacht und auch manches uns davon überliefert durch seine Briefe. Und ich habe diese Predigt überschrieben, Frei sein in Glauben. Weil ich davon überzeugt bin, dass Freiheit im Glauben ganz viel damit zu tun hat, dass wir diesem Vater begegnen, dass wir erkennen, wer er ist und wer wir ihm gegenüber sind. Wenn ihr den Text euch anschaut, dann ist er gegliedert, und zwar zunächst in die Verse 1 bis 13, da ist es mehr so die sachliche Entfaltung des Themas, und dann in den Versen 14 bis 17 greift Paulus dieses Bildwort vom Vater auf, um das, was er zuvor gesagt hat, noch einmal zu erläutern. Das eine richtet sich, wenn ihr so wollt, mehr an den Kopf, ist mehr so eine Verstandessache, aber die ist ganz bedeutend, dass wir verstehen, was das Evangelium ausmacht. Und dass der zweite Teil, wo es um die Vaterbeziehung geht, berührt mehr unser Herz, so wie gerade auch in der Anbetung. Wenn das Herz aufgeschlossen ist, wenn die Gefühle angesprochen sind, dann sind wir häufig eher geneigt, auch noch einmal hinzuhören, auch mal den Kopf einzuschalten. Und deswegen beginne ich jetzt mit den Gedanken zu diesem Predigtabschnitt. Identitätsprüfung. Ich war mit dem Auto unterwegs, das heißt wir gemeinsam, meine Martina und ich, und waren im Urlaub, und ich hatte unser Boot aufs Dach gepackt, und da habe ich so eine selbstkonstruierte Befestigung, und ich bin immer froh, wenn wir dann am See ankommen, das Boot ist noch drauf. Wir fahren also los, und was musste passieren? Natürlich prompt Polizeikontrolle. Rechts ran, steigen Sie mal aus. Da denke ich, wunderbar, der Urlaub fängt gut an. Was kommt jetzt? Der wollte natürlich Führerschein sehen. Ich war glücklicherweise nicht gefahren, sondern Martina. Schaut sich der Polizist den Führerschein an und sagt, das sind Sie? Ja, ist schon ein bisschen her, dass meine Frau den Führerschein gemacht hat. Und er, ja, also, ich kann sie überhaupt nicht erkennen. Übrigens das Ganze auf Schwedisch. Ich kann sie ja gar nicht erkennen, und bitte Personalausweis. Also, das wollte er dann sehen, den Pass. Naja, hat er den Pass gesehen. Meine Frau ist ordentlich, die hat immer alles dabei. Auch den Personalausweis. Und der prüft das und sagt, ja, okay, Sie sind es. Ja, zum Beweis habe ich dann noch meinen Führerschein rausgeholt. Den habe ich mit 18 gemacht. Da war er völlig verwirrt, als er das Bild sah. Aber ich finde, ich sah richtig nett aus. Und da hat sich eigentlich auch nichts dran geändert. Führerscheinkontrolle. Weisen Sie sich aus. Was hat das Ganze mit dem Predigttext zu tun? Es geht um den Vater, es geht um das neue Leben, und das wird in diesem Text durch zwei Worte markiert, nämlich, dass wir in der Wirklichkeit des Geistes Gottes leben, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und Kind sein heißt ja, dass wir wissen, wo wir hingehören. Und das hat natürlich was mit unserer Identität zu tun, auch mit unserem Personalausweis, mit unserer Geburtsurkunde. Da können wir nachlesen, wo wir geboren sind, wo wir herkommen. Und unser Äußeres verändert sich durch das Leben. Und deswegen ist nur das Äußere anzusehen nicht ausreichend, um zu erkennen, dass wir wirklich der sind, für den wir uns ausgeben. Kind sein heißt wissen, wohin man gehört. Und das haben wir eben in einem Lied gesungen. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Und genau darum geht es. Kinder wollen wissen und müssen wissen, wo sie zu Hause sind. Und das muss man ihnen sagen. Ihnen sagen, wo sie hingehören. Denn das wollen sie wissen, wer ihre Eltern sind. Sie möchten ihre Identität gründen und ergründen. Und sie möchten sie begründet wissen, da gehöre ich hin. Schauen wir auf unser Bild und vergleichen wir uns mit Gott, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass wir sagen, das bist du. Nichts an uns kann uns dessen überzeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Nichts an uns kann uns überzeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir uns anschauen und Gott anschauen, Jesus Christus ansehen, können wir wirklich überrascht sein und sagen, das soll unsere Identität sein, das unser Vater. Das Bild von uns und das Bild von ihm sind so verschieden, dass es uns gehen kann wie dem Polizisten, der sagt, das bist doch nicht du, das sind doch nicht sie. Die Ähnlichkeiten sind so gering, dass wir an unserer Gotteskindschaft zweifeln können. Dass wir Zweifel hegen, ob wir wirklich zu diesem Vater gehören. Und Paulus beschreibt das, wer eine alte Bibelübersetzung hat von Martin Luther, liest darin, und so steht es auch im Grundtext, dass Paulus spricht dann immer vom Fleisch, wenn er vom alten Menschen spricht. Der fleischliche Mensch. Oder in neueren Übertragungen eben der Mensch, der seiner eigenen Natur folgt oder der selbstsüchtigen Natur nachkommt. Und Fleisch bei Paulus meint also nicht unseren menschlichen Körper, der sich nun mal verändert, sondern der menschliche Körper ist nach Paulus sogar Tempel des Heiligen Geistes, also eine vollkommene Wertschätzung unseres Körpers. Aber Fleisch sein, das meinen unsere menschlichen Neigungen, sofern sie im Gegensatz zu den guten Absichten Gottes stehen. Und Paulus sagt, ihr alle Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sind fleischlich gesinnt. Das heißt also, es sind Menschen, die ihren eigenen Neigungen folgen, in diesen Absichten leben, die Gottes Willen und Plan und Absicht widersprechen. Es sind Begierden, Bedürfnisse, Gedanken, Ziele, denen wir da folgen, die uns bestimmen, die uns in die Irre führen. Es ist die Weise auch und die Art unseres Denkens über uns selbst und auch unseres Fühlens. Und das kennen wir alle, sowohl unser Denken als auch unser Fühlen ist mannigfaltig verletzt. Paulus sagt, das zeigt alles, dass ihr Fleisch seid, Menschen von Fleisch und Blut. Und Glauben, Leben im Glauben heißt, dass wir dieses Leben heiligen lassen, heil werden lassen durch Jesus Christus. Wenn wir diesen Abschnitt uns anschauen, dann werden wir vielleicht in eine Protesthaltung hineinkommen. Nämlich, das schreibt Paulus, unsere selbstsüchtige Natur wurzelt in unserer menschlichen Existenz. Und das nennt Paulus die Welt der Sünde. Oder auch die Welt des Fleisches. Noch anders gesagt, fleischlich gesinnt sein oder der selbstsüchtigen Natur folgen, das heißt in Feindschaft gegen Gott leben. Aber, das stellen wir fest, wir vermögen uns aus uns selbst heraus Gott gegenüber gar nicht anders zu verhalten, als feindlich gesinnt sein. Das steht in dem Vers 7. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht. Er kann es gar nicht. Das ist eine massive Beschreibung unserer Lebenssituation. Selbst wenn du es willst, kannst du es nicht. Quasi der Kern, der ist so verdorben oder der Fehler ist so gravierend, dass wir unsere Gemeinschaft mit dem Vater selbst nicht mehr erkennen können, dass wir diesen Vater selber sogar ablehnen. Ein Beispiel. Gestern war das mit einer Person, die sich mir gegenüber ziemlich aufregte darüber, dass sie sich vorstellen sollte, das war noch okay, nämlich beim Amt für Berufsförderung. Und dann wurde ihr gesagt, wunderbar, alles klar, aber wir brauchen dann noch eine Bescheinigung. Da sagt sie, super, welche denn? Ja, wir brauchen die Bescheinigung ihres die Bescheinigung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit aus dem Jahre 1971. Oh, sagt sie, 1971, ich erinnere mich gar nicht, dass er schon geboren war. Wenn wir so etwas erleben, wenn wir also sagen, das ist irgendwie eine ziemlich verrückte Geschichte, da können wir vielleicht noch drüber lachen, wie ihr das gerade auch getan habt, man kann es mit Humor nehmen und sagen, tja, so ist das eben. Sie hat übrigens tatsächlich diese Bescheinigung gekriegt, erzählte sie mir. Also, wenn ein Gesetz, ein Gebot, irgendeine Verordnung etwas merkwürdig uns erscheint, dann können wir damit umgehen, dann sagen wir, na, das ist verkraftbar, das ist nicht boshaft, machen wir. Das Zweite ist, und damit geht es uns dann schon nicht mehr so gut, dann können wir uns schon nicht mehr so gut distanzieren, das ist, wenn wir einen Nachweis führen könnten, dass wir ein schlechter Mensch sind. Wenn wir den Nachweis führen könnten, dass es schlecht ist, was uns als Gebot für uns Mensch gegeben wird, dann würden wir sagen, nee, dieses Gebot, das wollen wir nicht tun, denn das ist schlecht für uns Menschen. Nicht ich bin schlecht, sondern das Gebot ist schlecht für mich. Wenn ich das, was mir da gesagt wird, tun soll, das ist unmöglich. Also werden wir uns massiv distanzieren und sagen, mache ich nicht. Der dritte Weg ist, und da, glaube ich, kommen wir mehr unserem tatsächlichen Leben mit Gott näher. Gott gibt uns wiederum ein Gebot. Und dieses Gebot, das er uns auferlegt, das erkennen wir als richtig. Wir anerkennen, dass dieses Gebot richtig, hilfreich und gut ist, sagt Paulus. Aber wir erkennen gleichzeitig, Vers 7 hatten wir eben gelesen, dass wir dieses gute Gebot nicht erfüllen können. Wir würden das gern, aber wir können es nicht, wir vermögen es nicht. Und wenn dies geschieht, dann bricht in unserer Seele etwas ganz anderes auf als Distanz, sondern dann wandelt sich plötzlich die Distanz zur Feindschaft. Und wir lehnen uns gegen den auf, der uns dieses berechtigte Gesetz und Gebot gegeben hat. Wir lachen nicht mehr darüber und nehmen es spaßeshalber. Wir lehnen es auch nicht ab und sagen, das ist schlecht für uns, sondern wir müssen dem zustimmen, dass es gut ist. Und in dem Moment, wo wir entdecken, dass wir ihm nicht genügen, wenden wir uns gegen den Gesetzgeber. Paulus sagt, das ist unsere Situation. Daraus resultiert unsere natürliche Abneigung gegen Gott. Wir wissen, er ist im Recht und das ärgert uns. Und um damit fertig zu werden, geben wir Gott den schwarzen Peter und sagen, Mensch, was bist du bloß für einer? Denn scheinbar ist er die Ursache für den quälenden Zwiespalt in uns. Das ist unsere Situation vor Gott. Das ist die Situation, sagt Paulus, allen menschlichen Fleisches. Gott kriegt den schwarzen Peter. Er ist scheinbar verantwortlich für alle Probleme dieser Welt. Er ist verantwortlich für den quälenden Zwiespalt, der in uns auftritt, weil wir erkennen, du hast recht, aber ich will es nicht tun. Ich kann es auch nicht tun. Dann kann man nur in die Rebellion gehen. So, sagt Paulus, lehnt sich der natürliche Mensch gegen Gott auf. Er hasst ihn sogar, denn er ist es, der das Gesetz gab und dem werden wir nicht gerecht und deswegen hassen wir ihn dafür. Ich las kürzlich noch einmal ein paar Seiten aus dem Buch von Erich Fromm, Jenseits der Illusion, und ihr seht das in der Überschrift, das hat mich inspiriert. Jenseits der Illusion. Damit verbinde ich das, was Paulus hier sagt. Unser Geist bezeugt uns selbst, dass wir Gottes Kinder sind. Unser Geist bezeuge uns selbst, dass wir Gottes Kinder sind? Haben wir gesehen, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist eine Illusion. Wir können uns niemals so schön herausputzen, dass wir sagen, wunderbar, dass wir Ebenbild Gottes sind, von ihm herkommen, dass er der Vater ist. völlig klar. Nein, uns geht es genau wie dem verlorenen Sohn in Lukas 15. Die große Desillusionierung ist, so sind wir überhaupt nicht. Sondern wir stehen schuldig vor diesem Vater. Und wenn er uns wieder annimmt, dann bestimmt nicht als Kind, dann bestimmt nicht als Sohn. Vater, ich bin es einfach nicht mehr wert, dass du mich annimmst. Mach mich zu einem deiner Dienern. Danke, wenn ich noch irgendwie in deinem Dunstkreis bleiben darf. Aber kümmern brauchst du dich um mich nicht. Es ist eine Illusion, dass unser Eigengeist uns bezeugen könnte, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind vielmehr darauf angewiesen, dass es uns von außen her glaubhaft zugesprochen wird. Wir sind darauf angewiesen, dass einer kommt und er sagt, so ist es und du kannst mir darin vertrauen. Und wir spüren und glauben dem tatsächlich. Unser eigener Geist bezeugt uns nur, dass wir Feinde Gottes sind. Vers 8. An denen, die Gefangenen ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich gefallen haben. Genau dafür legt uns unser Gewissen Zeugnis ab. Unmöglich kann der an uns gefallen haben. Geht überhaupt nicht hin. Das bezeugt uns unser Geist, unser Gewissen, unser Herz, auch unsere Erfahrung. Wir sind Gefangene unserer selbst, sagt Paulus, unserer selbstsüchtigen Natur. Und das heißt, wenn wir von unserer Liebe zu Gott sprechen, wenn wir von unserer Liebe zu Gott sprechen, sollten wir das bedenken. Und wenn wir Gott anbeten, wie wir das eben getan haben, sollten wir das auch bedenken. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Geschenk für uns, wenn wir in der Anbetung vor Gott stehen oder im stillen Gebet zu Hause begreifen, erfassen dürfen, ich habe überhaupt kein Recht, hier zu sein. Es ist wirklich reine Gnade, es ist reines Geschenk, es ist Gottes Ja zu mir gesprochen, ohne jeden Grund. Mir scheint, dass dies die tiefste geistliche Erfahrung ist, die wir machen können. Und die geht meines Erachtens über diesen Text, über dem, was Paulus hier sagt. Dass wir uns lösen von der Illusion unseres Gutseins. Dass wir begreifen, dass unsere Identität in Christus, in Gott ist, völlig ungeschuldet. Wenn wir von unserer Liebe zu Gott sprechen, sollen wir das bedenken. Ich kann das auch anders sagen. Wir fordern Gott heraus, wenn wir ihn zu unserem liebenden Vater machen, bevor wir ihn als den akzeptiert haben, der uns sein gut begründetes Gebot mitgeteilt hat. Wir fordern Gott heraus, wenn wir sagen, dein Gebot interessiert mich nicht, aber dass du mich lieb hast, das finde ich richtig cool. Was du von mir wissen möchtest, was du von mir haben willst, dass du mein Leben gestalten möchtest, damit habe ich nicht so viel an dir hängen, aber dich zu fühlen, das will ich schon, das ist irgendwie toll. Ich glaube, wir fordern Gott darin heraus und ich meine, dass wir manchmal deswegen oder vielleicht auch bleiben von Gott so wenig erfahren, weil das im Ungleichgewicht steht, unsere Erkenntnis der Eigenperson vor Gott und das Eingeständnis unserer Schuld vor ihm. Denn der verlorene Sohn war ja nur deswegen so begeistert, weil er erkannt hatte, wie es eigentlich um ihn stand. Und da nahm ihn der Vater an, da bekam er den Siegelring an den Finger gesteckt und da bekam er die neuen Kleider. Und dann feierten sie ein frohes Fest. Denn es gab wirklich was zu feiern und der Sohn wusste das. Jenseits der Illusion, ich lese euch ein Zitat aus diesem Buch von Erich Fromm. Er sagt, dass eine der größten Gefahren, die es zu vermeiden gilt, die Vermengung von Worten mit Tatsachen ist. Und das, schreibt er weiter, lässt sich auf allen Gebieten gut beobachten, am meisten vielleicht in der Religion, in der Politik und Philosophie. Die große Mehrheit der Amerikaner, so schreibt er weiter, glaubt an Gott. Aber nach allen Beobachtungen scheint es klar zu sein, dass dieser Glaube an Gott sehr wenig Folgen für das Handeln und die Lebensführung zeigt. Wenn überhaupt etwas an unserem Bekenntnis zu Gott ernst genommen werden soll, dann die Erkenntnis der Tatsache, dass Gott ein Götze geworden ist. Kein Götze aus Holz oder Stein, wie es die von unseren Vorfahren verehrten Götzen waren, sondern ein Götze aus Worten, aus Redensarten und Doktrin. Wir betrachten Menschen als religiös, weil sie sagen, dass sie an Gott glauben. Ist es denn schwer zu sagen? Kommt dem irgendeine Realität zu? Außer, dass wir Worte geäußert haben. Ich finde das sehr anregend, darüber nachzudenken. Was kommt dem zu, wenn wir sagen, ich glaube an Gott? Erich Fromm sagt, das hat überhaupt keine Bedeutung, wenn daraus nicht etwas folgt. Und zwar etwas folgt, was für Menschen sichtbar, erkennbar geprägt ist von diesem Glauben her. Dann hat es, sagt er, überhaupt keine Realität, sondern es ist einfach nur, es sind Worthülsen, es sind Vermengung von Worten mit Tatsachen. Und beides ist nicht dasselbe. Oder eben, wir fordern Gott heraus, wenn wir ihn zum liebenden Vater machen, bevor wir ihn als den akzeptiert haben, der uns unter sein Gebot gestellt hat und dem wir deswegen folgen wollen. Weshalb glaubst du? Ich weiß nicht, wie oft ihr euch diese Frage stellt. Ich stelle sie mir dann und wann. Weshalb glaube ich? Warum bin ich überhaupt Christ? Weil ich mich erinnern kann, dass ich mich mal entschieden habe. Ja, aber wie ist es heute? Warum bin ich heute noch Christ und heute Abend vielleicht auch noch? Da kann man viele Antworten drauf geben. Ich glaube, die wesentliche dieses Textes und dessen, was das Neue Testament uns sagt, ist, wir sind Christen. Ich glaube, weil ich seinem Gottes Willen Recht und Gebot Recht gebe. Ich bin Christ, weil ich Gottes Gebot, wie er es uns mitteilt in der Bibel, Recht gebe. Weil ich seinem Leben zustimme und sage, ja, so sollte mein Leben auch aussehen. Und wenn ich ihm Recht gebe, dann gebe ich ihm damit auch seinem Urteil über mich Recht. Stimme ich dem zu? Ja, Gott, Vater, du hast Recht mit deinem Urteil über mein Leben. Meine Identität von dir herkommt, ist an meiner Person, an meinem Gesicht, an meinem Leben nicht abzulesen, nicht zu erkennen. Sondern dass ich erkannt werde, das ist, weil du mich erkannt hast, weil du mein Leben verändert hast, weil du in mir lebst durch deinen Heiligen Geist. Weshalb ich glaube? Ich denke, wir dürfen dies nur sagen, ich glaube an Jesus Christus, wenn wir uns auch seine Autorität unterstellen. Und wenn ich es richtig sehe, beginnen wir allermeist mit etwas anderem. Woran glaube ich? Weshalb glaube ich? Weil die Gemeinschaft der Gemeinde so schön ist. Weil es so interessant ist, mit vielen anderen Christen umzugehen. Weil die Gottesdienste mir irgendwie gefallen. Aber seht ihr, das ist alles erst das Zweite und Dritte nach dem Entscheidenden. Wir glauben, weil wir Christus Recht geben in seinem Urteil über unserem Leben. Und dieses Urteil, um es mal ganz plakativ zu sagen, ist, du hast den Tod verdient. Und ich glaube, weil ich das anerkenne und sage, ja, das stimmt. Und nur dann macht das ganze Kreuz auch nur Sinn. Man kann auch sehr froh sein ohne das Kreuz. Man kann gute Gefühle haben ohne das Kreuz. Aber es zeigt uns doch, dass Christus gekommen ist, wie es im Text heißt, da sandte Gott seinen Sohn, Vers 3, in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für unsere Sündenschuld. So fängt dieser Text an und dann endet er bei der Vaterschaft. Und für uns kann es nicht anders sein. Also der Glaube überwindet Gesetz und Verzweiflung durch die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und es gibt nichts Größeres, als das zu wissen. Dadurch sind wir versöhnt mit uns selbst und darum finden wir auch zur Annahme mit uns selbst und dadurch finden wir auch zur Annahme anderer Menschen. Dadurch gewinnen wir Einheit, nach der wir an so vielen Orten suchen. Wir erkennen, Gott ist mein Vater. Das ist das größte und unbegreiflichste Geheimnis des Glaubens. Dieser einfache Satz hier am Ende, dieses eine Wort, Abba. Aber wenn wir das so sagen, wenn wir ihn Abba nennen, den Vater, dann dürfen wir nicht übersehen, dass es mit dem einfach Sagen noch nicht gesagt ist. Denn die Feindschaft in uns will überwunden werden, immer wieder überwunden werden. Und darum gehören zum Glauben an Jesus Christus immer das Schuld, die Schulderkenntnis und auch das Schuldbekenntnis. Und daran vorbei kann niemand Jesus und Gott lieben. An Schulderkenntnis und Schuldbekenntnis vorbei kann niemand Gott lieben. Dann tun wir das, was Paul Tillich eben sagt. Das ist ein großes Theater, eine Vermengung von Worten und Tatsachen. Das ist ein Götze aus Worten, aus Redensarten und Doktrin. Also wenn wir Menschen sagen, dass Gott gut für sie ist, dass er sie brutto nimmt, dass er uns immer liebt, gleich was wir tun, dann ist das zutreffend. Doch erst in dem Moment, wo wir uns der Folgen und Konsequenzen unserer Trennung von ihnen bewusst sind, erst dann erfahren wir den eigentlichen Wert, den eigentlichen Gehalt, den tieferen Sinn. Erst da kommen wir auch zu uns selbst und erst da erfahren wir wirklich das, was die Bibel Erlösung nennt. Das ist sonst wie mit einem Antibiotikum. Ich weiß nicht, wenn du keine Grippe hast, kein Fieber oder was hast, vielleicht hast du dann schon mal ein Antibiotikum genommen. Einfach mal so aus Spaß. Mal gucken, was passiert. Also ich habe das schon mal gemacht. Ich will doch mal gucken, was dann passiert. Und ich stelle fest, es passiert gar nichts. Du kannst das Zeug reinwerfen, wie du willst, es passiert gar nichts. Warum? Weil wenn du kein Fieber hast und kein Infekt im Körper, dann kann dieses Medikament auf keinen Bacillus, glaube ich ist das, nicht Virus, Bacillus, zugreifen, den bekämpfen und dein Fieber wieder runtertreiben. Also ohne, dass du eine Entzündung in deinem Körper spürst, ohne, dass du dein Fieber fühlst, macht die Einnahme eines Antibiotikums überhaupt keinen Sinn. Und genauso ist es mit der Sünde in unserem Leben. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich an Gott zu wenden, wenn ich sage, hey, ich habe kein Fieber und entzündet bin ich auch nicht. Und wenn du dann das Evangelium bringst, dann sagen die Leute, ist ja nett, aber was soll's? Keinerlei Wirkung, denn keinerlei Veränderung. Aber da, wo wir Schuld in unserem Leben erkennen und wir nehmen das Antibiotikum des Evangeliums, haben wir plötzlich eine Riesenbefreiung. Fühlen uns plötzlich super gut und sagen, toll. Und jetzt ist unser Problem, dass wir nicht ständig glücklicherweise durch das Leben schlürfen und sagen, naja, ich brauche wieder ein Antibiotikum, mein Leben ist so schwarz und schlecht und ich habe Grippe ohne Ende, geistlich gesehen. Nicht, das ist doch gut, dass wir nicht ständig das geistliche Antibiotikum des Evangeliums brauchen, das uns sagt, du bist ganz schlecht, jetzt habe ich dir aber vergeben, ist wieder gut. Aber das ist gleichzeitig wiederum das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und der wirkt wie ein dauerhaftes Medikament unserer Seele, unseres Lebens. Das bewirkt in uns im Vergleich gesprochen vielleicht sowas wie eine ganz gesunde Ernährung, die uns infektionsresistent werden lässt. Und darum geht es in der Begegnung, in dem Leben mit dem Heiligen Geist. Haben wir uns nicht vor Gott im Schatten unseres Seins und unserer Seele erkannt und unsere Taten angesehen, wie sie sind, ihr Lieben, dann interessiert uns die gute Nachricht von Jesus Christus keinen Deut. Die braucht uns dann auch nicht interessieren. Es ist uns dann aber auch unmöglich und paradox, Gott Vater zu nennen, wenn wir nicht zuvor erkannten, dass wir gleich dem verlorenen Sohn sind. Oder Vers 14, alle, die sich in dieser Weise vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Die nicht nur sagen, ich glaube an ihn, sondern die leben, was sie da sagen. Die diese gesunde Nährung des Heiligen Geistes täglich zu sich nehmen. Und dann kommt es dazu, dass wir das Gebot Gottes gar nicht mehr als eine Zumutung empfinden und sagen, Mann, was will der von mir und bleib mir weg? Dann geschieht es auch, dass wir plötzlich nicht mehr diese Feindschaft Gott gegenüber empfinden, sondern dann sagt Paulus, sind wir frei vom Gesetz und frei von der Verzweiflung, die es bewirkt und frei vom Widerstand gegen Gott. Denn wir sind zu den liebenden Kindern Gottes geworden, das uns zugesagt ist. Vers 11, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Und dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Zum Schluss. Wir lieben Gott nicht, wenn wir uns bloß dessen versichern, dass wir uns mit ihm besser fühlen. Dann lieben wir Gott meines Erachtens noch nicht. Mir begegnen Menschen, die fühlen sich auch unheimlich gut, weil sie an ihr Amulett glauben. Die glauben wirklich, dass ihr Amulett, ihr Talisman, sie durch den Tag begleitet. Und wenn ihnen nichts Böses am Tag passiert ist, sagen die wunderbar, ich fühle mich ja auch so spirituell verbunden mit dem Kosmos. Oder mit den unsichtbaren Kräften vom Schamanen, was weiß ich. Wir leben ja in einer spirituell hoch aufgeladenen Zeit, aber wenn wir den Vergleichspunkt ansetzen, was wirkt? Dann sagen die anderen, ja, bei mir wirkt mein Amulett, bei mir wirkt mein Götze X und bei mir wirkt was weiß ich. Ich kannte mal jemanden, der hatte immer so eine Pyramide unter seinem Bett stehen. Der war fest davon überzeugt, dass diese Pyramide ihn verband mit den kosmischen Energien. Die sah man nicht. Aber Gott sieht man ja auch nicht. Aber der hat darauf geschworen. Und ich bestreite nicht, dass es ihm ein gutes Gefühl bescherte. Dass es ihm subjektiv das Gefühl des Schutzes bescherte. Aber das ist doch Illusion. Oder weshalb glauben wir, dass unser Glaube keine Illusion ist? Was macht denn den Unterschied? Und dann noch einmal, die Bibel sagt, das Kreuz macht den Unterschied. Dass da einer gekommen ist, der sein Leben für dich gibt und sagt, das bist du mir wert. Und ich setze mich mit meinem ganzen Leib und Seele für dich ein. Und tatsächlich, am Ende kommt es auf den Glauben an. Aber Glaube, ohne Christus recht zu geben, ja, du stirbst um meiner Schuld willen. Ohne das finden wir nicht zu ihm, finden wir nicht zur Freude des Evangeliums. Aber unter dem Einwirkung des Geistes verwandelt sich dann unser Leben. Machtstreben verwandelt sich in Gerechtigkeitsbestreben und Begierde wandelt sich in Liebe. Und wenn dies erkennbar ist, dann vermengen wir nicht mehr Wort und Tatsachen. Zum Ende, Paulus spricht hier zu denen, die sich nach Gott sehnen, zu denen, in denen Gott schon sein Anfangswerk getan hat. Und das ist ja mit vielen von uns hat er ja begonnen, die wir heute Morgen hier sind. Er hat dir seinen Heiligen Geist geschenkt. Und dieser Heilige Geist lebt in dir. Und dieser Geist Gottes in dir will dein Leben mit ihm bestimmen. Der will dir deutlich machen, nochmal vom Anfang, dass du am Lenkrad deines Lebens sitzt. Es ist ja nicht so, dass dein Beifahrer da fährt. Aber blöd ist wirklich, wenn wir sagen, huch, ich sitze am Steuer. Tatsächlich, du sitzt am Steuer. Aber Christus in dir. Wollen wir von Gott bejaht sein, dann können wir es nicht glauben, so sagt uns Paulus, sondern der Geist hilft uns unserer Schwachheit auf. Also er gibt unserem gestotterten, unserem schwachen Gebet ein unaussprechliches Seufzen. Ich glaube, dass manche Christen unter uns das Zungengebet, das Sprachengebet mit dieser Erfahrung verbinden, dass der Geist Gottes in ihnen spricht mit einem unaussprechlichen Seufzen. Aber auch wer diese Gabe Gottes nicht empfangen hat, kann genau das erleben. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wie oft sitzen wir da im Gebet und wissen uns auch nicht mehr zu helfen. Und dann hilft mir, dann tue ich das so, dass ich sage, das, was ich hier zurechtbringe, ist nur noch Gestammle. Aber ich bitte dich, Geist Gottes, vertritt mich jetzt beim Vater, denn du erforschst mein tiefstes Herz. Dessen, was ich selber nicht mehr auszudrücken vermag, kannst du Wort und Sinn geben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben. Da ist er unser Fürsprecher. Wie Jesus sagt, ich gehe und ich sende euch den Heiligen Geist als euren Fürsprecher, als euren Anwalt. Denn ihr seid, du bist Advokats Liebling. Du bist des Anwalts Liebling. Des Heiligen Geistes Liebling. Darum gib ihm die Chance, für dich beim Vater zu reden, wenn dir selbst die Worte fehlen. Bitte ihn darum. Wende dich an den Geist, der dich beim Vater vertritt, dass er dir zum Tröster, zum Anwalt wird. Das ist seine Aufgabe in der unsichtbaren Welt, neben seinem Wirken in uns auf dieser Welt. Und vielleicht sagst du, ich bin ganz unfähig zu beten und du fragst dich, was irgendeinen Sinn in deinem Leben macht, wozu du auf der Welt bist und weshalb die Welt um dich herum so ist, wie sie ist. Und wenn dies geschieht, wenn du dir diese Fragen stellst, macht mein Leben Sinn? Warum bin ich hier? Warum bin ich in diesem Gottesdienst? Was will ich auf dieser Welt? Was um mich herum passiert da? Wenn du diese Fragen spürst, wenn sie in dir leben, dann glaube ich, dass der Geist Gottes schon in der Tiefe deiner Seele arbeitet. Und auch wenn du dich noch nicht endgültig zu Jesus Christus bekannt hast, taufen hast lassen, wenn du diese Gedanken hast, dann klopft der Heilige Geist an und sagt, komm, vertrau dich mir an, ich bring dich zum Vater. Und dazu lade ich euch ein, lade ich uns ein, die wir schon an Jesus glauben und solche, die noch nicht damit begonnen haben. Wir folgen keiner Illusion, sondern der Heilige Geist, der in uns seufzt, der vertritt uns beim allmächtigen Vater. Nach dessen Bild du geschaffen bist. Amen. Wir haben jetzt noch einen Augenblick der persönlichen Stille, des persönlichen Gebets und danach hören wir noch auf die Hinweise zum Gottesdienst.
Vielleicht haben dich heute Morgen Gedanken angesprochen. Du hast Fragen und möchtest noch etwas klar bekommen. Hier vorne werden gleich Menschen nach dem Gottesdienst sitzen, die sich Zeit nehmen. Zeit, dir zuzuhören, Zeit, Fragen zu beantworten, aber auch sich Zeit nehmen, mit dir zu beten. Wir wollen uns jetzt noch einmal gemeinsam unter den Segen Gottes stellen für diese Woche. Gott stärke, was in dir wachsen will. Er schütze, was dich lebendig macht. Er lasse Gutes entstehen aus deiner Mühe. Er bewahre, was du in Freiheit entlässt. Er segne dich, wenn du aufbrichst. So segne dich der ewige Gott, dein liebender Vater. Amen.